Ja, willkommen unser Abwasser- und Abwasserheldinnen, die uns hier immer fleißig zuhören beim Podcast. Heute bin ich Sascha am Start. Mit wem als Co-Moderator?
Mit Daniel. Das ist eigentlich, warte mal, ist das eigentlich Jubiläum, dass wir das so zweit jetzt das erste Mal machen
Nee,
bei
nee,
der Road
nee.
to IFA? Aber bei der Road to IFA,
Bei der
oder?
Road to IFA auf alle Fälle.
Ja, also von daher, Sascha, ich bin auch gerade total beeindruckt, ne? Ich muss ja sagen, wir haben ja darüber vorher kurz gelacht, ne? Dass du die richtigen Worte findest, ne? Zur Einleitung. Ich bin begeistert und stolz auf dich. Ja.
Ja, ich habe natürlich mich gut vorbereitet und nochmal die letzte Folge gehört, damit man auch weiß, auf welche Themen man sich so beziehen soll. Wenn wir jetzt wöchentlich machen, habt ihr natürlich letzte Woche schon abmoderiert, den Super Bowl, den wollen wir gar nicht mehr thematisieren. Aber ich war auch krank, Daniel. Also gut, dass wir uns hier wieder beide unterhalten können. Ich war auch eine Woche komplett ausgenockt und
Krass.
hatte auch dann ganz wenig Stimme. Also ist das jetzt schon wieder gut, dass wir hier so lange auch auf den eine Stunde lang wahrscheinlich wieder über das Thema IFAD und Digitalisierung nochmal eingehen werden. Heute nehmen wir nämlich den zweiten Teil, damit wir auch mal vorstellen, über was wir heute sprechen. Wir reden heute nämlich mit dem Vorgänger von ChatGPT. Wir reden mit Rüdiger GPT, genau, der ja auch schon öfter mal Gast war in unserem Podcast und wollen da auch nochmal aus seinen Erfahrungen quasi lernen und Revue passieren lassen, was da alles so passiert ist. Man könnte es auch noch, ich habe einen anderen Übergang, den hatte ich vorher schon, aber wir sprechen quasi mit dem Geist der IFAD, also der Vergangenheit, der Gegenwart und dadurch, dass er sich so viele Gedanken macht, was nach ihm kommt und wie die Digitalisierung die ganze Branche verändert, auch der zukünftigen IFAD. Also das ist das, was wir heute so ein bisschen vorhaben, Daniel.
Ja, Sascha, aber bevor wir gleich richtig reinstarten in die Thematik, was mich nochmal interessieren würde, was machst du eigentlich, wenn du jetzt bist eine Woche krank, ne, auf Arbeit, ne? Womit bist du denn diese Woche wieder gestartet?
Mit was
Was
ich wieder
hast du
gestartet.
dir, ja, wir haben jetzt Freitag, ne, bei der Aufzeichnung, wir haben jetzt 23.02., zeichnen jetzt gerade die, oh, jetzt muss ich überlegen, die sechste Folge auf, ne, also die wird ein bisschen, wird noch 2 Wochen oder 1,5 Wochen fast liegen. Sascha, was hast du die Woche denn jetzt gemacht? Nimm uns
Na,
mal mit.
man ist immer ganz erstaunt, wie viel dann doch liegen geblieben ist. Also, dass man dann, wenn man sagt, ich beschäftige mich jetzt gar nicht damit, weil ich es auch gar nicht kann, wie viele E-Mails dann noch reinflattern und dann macht man sich ja Termine, muss die so ein bisschen fortlaufen, verschieben. Aber wir haben die Woche auch so einen Wissenstransfer gemacht, wo wir genau das, was hier immer gesagt wird, wie kriegt man heutzutage auch das neue Wissen oder der Umgang mit den neuen Medien und das Thema auch in die Kollegen, in die Teams rein transportiert, haben wir einen Austausch gemacht, das muss man natürlich vorbereiten und auch mal wieder vor Ort. Das ist ja auch die Herausforderung, macht man das jetzt alles digital, trifft man sich, was ist der Unterschied, wenn man sich mal in die Augen schaut, da kann man halt schon ein bisschen besser diskutieren und vor allem kann man auch mal was vorführen. Das ist halt noch der Unterschied und man lernt ja auch, indem man was anfasst und nicht nur irgendwie immer digitalisiert. Das ist so das, was dann anliegt. Und als zweites Thema ist ja auch, was mich jetzt ja das nächste halbe Jahr begleitet, ist ja meine Masterarbeit, die ich schreibe und die hat ja auch eigentlich 100% mit meiner Arbeit zu tun und dann muss man das alles niederschreiben, was man die letzten Jahre so gemacht hat, ist auch eine Herausforderung. Also das wirklich, ach, das
Ja,
kann man ja auch so beschreiben und so.
aber das mit Wissenstransfer jetzt nochmal dazu, den hast du, okay, den trefft ihr euch und macht einen Wissenstransfer und wie ihr die neuen Medien dann mit einbindet, oder was muss ich mir das denn so vorstellen? Wie kriege ich das Wissen von der einen Abteilung zu der anderen Abteilung hin und kann dafür ChatGPT oder Rüdiger nutzen?
Genau. Nein, es ist natürlich, man diskutiert auch darüber, welche Form man jetzt nimmt. Wir hatten zum Beispiel auch als Beispiel die Woche Arbeitssicherheitsschulung, die komplett online stattfindet. Und dann hat man anschließend da eine Fragerunde gemacht, was ja dann auch sehr gut ist. Aber wenn man dann ehrlich ist, wenn man jetzt zum 20. Mal so eine Arbeitssicherheitsunterweisung hat, ist da so ein digitales Medium, wo man halt so eine kleine Präsi kriegt, so ein bisschen jetzt nicht so mitreißend, muss man dann mal ganz ehrlich sagen. Und dann ist dann auch die Frage, wenn man dann sieht, oh, jetzt sitze ich doch zusammen und die Leute reagieren auf mich und diskutieren mit mir und man kriegt besser mit, wo denn der Schuh drückt, ist halt schon auch noch mal was anderes, als wie das alles nur online zu machen.
So, macht ihr das noch nicht mit VA-Brille? Das habe ich beim letzten Mal gelernt, beim letzten Podcast und beim letzten Mal, als ich Rüdiger live gesehen habe. Dann lass uns doch jetzt mal Rüdiger mit dazu holen, ne? Rüdiger, stell dich nochmal vor, ne? Wer bist du? Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Was machst du jetzt? Das würde mich natürlich total interessieren.
Ja,
Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ja, ich bin jetzt schon das dritte Mal bei euch. Serie 30, 60 und jetzt, glaube ich, die 90. bald. Also ihr ladet mich alle 30 Male ein. Letztes Mal, Daniel, haben wir uns oben in Usedom gesehen bei der Landesverbandstagung und da habe ich dir,
Genau.
glaube ich, eine HoloLens aufgesetzt, oder?
Ja, richtig.
Bist du mit einer HoloLens durch den Raum gelaufen und hast da Sachen gesehen, die die anderen nicht gesehen haben. Das war auch meine letzte Dienstreise damals. Ich habe bei der DWA gearbeitet, 30 Jahre lang. Und bin seit anderthalb Jahren jetzt in Rente und habe jetzt bei WorldSkills Germany angeheuert. Ich bin jetzt Minijobber und
Okay.
Übungsleiter bei WorldSkills Germany und bin auch noch an der Hochschule, an zwei Hochschulen aktiv, Lehrbeauftragter an der Technischen Hochschule in Köln, Institut für Tropentechnologie. Ich mache immer alle meine Vorlesungen in Englisch und bei der SRH in Heidelberg, das ist eine Privatuni. Da habe ich jetzt auch gerade im Januar nochmal 20 Stunden englische Unterricht gegeben in der Abwassertechnik. Also ich bin im Unruhestand und war die Woche zum Beispiel auf der Digitalbau in Köln, habe mir BIM-Sachen angeguckt mit meinem Bundestrainer Dil Khan, weil ich betreue drei Skills jetzt bei World Skills und dann seht ihr schon, dass das ein bisschen was mit Zukunft zu tun hat. Das eine ist natürlich Wasser, Water Technology, das habe ich über die DWA sozusagen die letzten 13 Jahre aufgebaut und Hilmar Tetsch hattet ihr ja auch schon als
Ja.
Bundestrainer bei euch. Das habe ich da mit reingebracht und das läuft. Jetzt bereiten wir gerade den Lyon vor. In September ist die Weltmeisterschaft in Lyon und der Hilmar trainiert zwei Leutchen dort. Und da freue ich mich, dass das funktioniert. Und ich bin Skill Supervisor für Water Technology, Skill Supervisor für Digital Construction, Building Information Modeling. Das ist Skill Nummer 58 und Skill Nummer 57 ist auch ein moderner Skill. Additive Manufacturing, das ist der 3D-Druck. Also alles Skills, die neu sind, die neu in der Branche sind. Insgesamt macht World Skills insgesamt 40 Skills, die wir betreuen, von insgesamt 62, die es weltweit gibt. Und da bin ich aktiv und dafür, ich war gestern auch auf der Didakta in Köln, habe mir da auch mal ein paar neue Sachen angeguckt. Das Lernen mit VR, AR, das ist ja in aller Munde, sage ich mal. Und ich habe auch eine eigene VR-Brille hier und nutze das auch in meinen Vorlesungen, dass ich den Studis immer die VR-Brillen aufsetze und sage, geh mal rein auf die Kläranlage, guck dir die mal an. Und dann könnte man sehen, wie eine Kläranlage aussieht. Wir haben sehr schöne 360-Grad-Videos in meinem YouTube-Kanal, auch bei der DWA. Und da kann man sich das angucken und dann kann man das sehr gut nutzen in der Lehre. Ja, ChatGPT, also ich habe früher angefangen bei der DWA als Infostelle. Es gab eine Infostelle und Bibliothek, damit habe ich angefangen und da haben wir die ganze Bibliothek der DWA aufgebaut. Und da haben die Leute angerufen und gesagt, wo steht das, wo steht das, wo steht das? Da gab es auch noch kein Internet. Die Webseite von der DWA haben wir erst 1996 gemacht. Und als ich damals Wastewater eingegeben hat, hatte ich 13 Hits im Internet. Das ist schon lange her. Und
Ja.
heute macht man alles mit ChatGPT oder ich nutze Copilot von Microsoft, nutze ich viel. Da kommt viel Unsinn raus, aber auch viele gute Sachen. Und das ist spannend, wie sich das weiterentwickelt. Und bin mal gespannt, was das passiert.
Bist du noch, also viele Zuhörer und ich glaube, wir selber auch jetzt, Sascha, vielleicht kannst du das nochmal unterstützen, hatten, als wir mit ChatGPT die Folge gemacht haben oder als wir jetzt auf den Weg zu ChatGPT gegangen sind, Gänsehaut. Ne? Also wir wussten nicht so einzuordnen, ey, ist das cool, ist das schwierig, ne? Das ist so Creepiness, ne? So, wie war das bei dir? Du hast dich ja schon viel mit Digitalisierung auseinandergesetzt. Hat dich das noch so schockiert oder beeindruckt oder wie fühlst du dich dabei, wenn du das nutzt?
Ja, alle geschockt. Das ist ja, künstliche Intelligenz ist ja schon eine Zeit lang unterwegs und ich habe auch zwei Söhne. Der eine hat seine Masterarbeit in künstliche Intelligenz in der Kanalinspektion geschrieben. Und als mein Sohn das vor ein paar Jahren gemacht hat, das war jetzt vor 4 Jahren war das, und dann hat er mir immer erzählt, wie das geht, wie das funktioniert mit der künstlichen Intelligenz. Und nach 3 Monaten hatte der 80% Treffersicherheit, was Wurzeleinwuchs war, sozusagen. Er hat dann 500, 600 Bilder gehabt und dann hat er damit experimentiert. Und wir hatten ja auch schon mit den Berliner Wasserbetrieben viel gesprochen. Die haben ja auch schon diese Sachen eingeführt. IBAK hatte vor 3, 4 Jahren schon zig Programmierer eingestellt, also dass da was kommt. Gerade was die Bilderkennung angeht, das ist jetzt nichts Neues, sage ich mal.
Ja, nochmal an der Stelle vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis. Folge 51 hatten wir Christian Koch im Podcast.
Ja.
Damals noch Firma Hades, jetzt glaube ich Pellen. Da haben wir auch über KI-basierte Zustandserfassung und Inspektion gesprochen. Ne?
Ja, ja,
weil, genau. Guter Hinweis nochmal von dir, danke.
Genau, also gerade die Bilderkennung, das ist, sag ich mal, das passiert viel. Und ich habe auch einen Bruder, der IT-mäßig unterwegs ist in der Cloud und der erzählt mir auch immer viel, was da passiert. Also es hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ich bin sicher, die Nutzbarkeit, das, was jeder jetzt machen kann, das finde ich natürlich schon spannend. Du stellst einfach eine Frage rein und Feierabend. Und ich habe das auch gehört, ein Freund von mir hat ein Ingenieurbüro und hatte einige ausländische Kollegen dort. Und wenn die eine E-Mail schreiben, dann lassen sie das erstmal über ChatGPT laufen. Dann ist die E-Mail wesentlich runder und deutschmäßig auch abgerundeter. Und wenn ich was in Englisch schreibe, dann lasse ich das auch erstmal, jetzt sage ich mal, über den Umweg laufen. Dann ist mein Englisch auch ein bisschen besser, sage ich mal. Ja. Und ich habe auch mit Berufsschullehrern diskutiert letztens, ja, bei dem Verband der Berufsschullehrer, da haben die auch über gesprochen, was machen wir in Zukunft, wenn wir schriftliche Arbeiten rausgeben. Ja, das wird immer weniger, ja. Und ich leite auch in der European Water Association Arbeitsgruppe Qualification, da haben wir auch die Tage drüber diskutiert, mit einer Hochschulprofessorin aus Belgien, die sagte auch, wir machen immer mehr jetzt Präsenzvorträge, also weg von schriftlichen Hausarbeiten, weil das Ganze nicht mehr kontrolliert.
Bist du noch bei der EWA mit im Boot?
Ja, ich bin bei der EWA, European Water Association, leite ich eine Arbeitsgruppe jetzt, habe ich wieder aufgemacht, die hatte ich mal schlafen lassen, die habe ich jetzt wieder aufgemacht und da sind wir auch auf der IFAD mit der. Wir machen noch ein Webinar vor der IFAD und wir sind auf der IFAD Donnerstag nachmittags um 14 Uhr mache ich eine Session dort, Qualification in the European Water Sector.
Wir hatten nämlich bei der letzten Folge, ne, also beziehungsweise die Folge, die jetzt online kommt, hatten wir Raimund zu Gast.
Ah ja.
Raimund. Ja. Genau, richtig. Und die Folge kommt noch praktisch vor dieser Folge.
Ah, okay.
Und dann lasst euch überraschen, ja.
Genau, deswegen müssen wir auch sozusagen nachher wieder ein bisschen aufteilen und du kriegst dann natürlich die 90b, die Folge, dass wir das dann den Rhythmus weiterhalten. Das ist natürlich dann auch spannend, so einen zuverlässigen Gast zu haben. Und ich finde es wieder sehr schön. Ich habe mich jetzt erstmal wieder zurückgehalten, weil ich ja zum Anfang schon so viel Redebeitrag hatte. Und es ist ja auch.
Stoppst du eigentlich jetzt deine Zeit, Sascha?
Was, ob ich meine Zeit stoppe? Nee, das mache ich nicht. Damit fangen wir erst gar nicht an, aber wir können uns irgendwie mal irgendwann professioneller angehen. Aber ich habe ganz faszinierenderweise genau diesen Spaß mal wieder gemacht und habe in der Zeit kurz mal bei ChatGPT eingetragen. Was sollten wir Rüdiger Heidebrecht zur Digitalisierung im Abwassertalk fragen? So, und dann finde ich die Antwort wieder sehr, oder erstmal die Frage generell faszinierend, dass er erstmal sagt, Rüdiger Heidebrecht ist sehr bekannt für seine Expertise in der Wasser- und Abwasserwirtschaft, speziell im Bereich der Ausbildung und des Management dieser essentiellen Infrastruktur. Also das ist schon mal, der kann ich schon mal einordnen. Genau das hast du ja gerade erklärt, was du so gemacht hast. Also den Namen konnte schon mal ChatGPT auch irgendwie zuordnen. Und dann wäre zum Beispiel Zukunft der Digitalisierung. Wie sehen Sie die Zukunft der Digitalisierung in der Abwasserwirtschaft und welche Technologien glauben Sie werden größten Einfluss haben? Das ist doch schon mal eine sehr interessante Frage, die wir diskutieren können.
Ja, also was mich umtreibt, ist Building Information Modeling, also das Digital Construction Building Information Modeling. Da bin ich ja Skill Supervisor für den Skill 58. Und da muss man sich gucken, wir hatten bei der letzten Weltmeisterschaft 7 Länder am Start. Ja, Deutschland ist auch mit am Start. Wir haben jetzt gerade in Polen die Silbermedaille geholt in dem Skill. Da war ein junger Bachelorstudent aus Darmstadt, der Julian. Und jetzt in Lyon werden 21 Länder an den Start gehen, was Digital Construction angeht und BIM. Da sieht man, welche Bedeutung das hat weltweit. Und ich glaube, das wird also ein riesen Change werden. Natürlich, wir haben in Deutschland kleinstrukturierte Ingenieurbüros. Bei der DWA gibt es 1300 Ingenieurbüros. Wenn die mal 10 Leute haben, sage ich mal, dann ist das viel im Durchschnitt. Also wir haben nicht die großen Sachen wie die Schweden oder die Holländer oder sowas oder die Engländer. Das heißt, Deutschland tut sich da schwer, was das angeht, weil die Firmengröße nicht groß genug ist. Da werden, glaube ich, auch einige Firmen ziemlich zu knabbern haben oder sie müssen sich zusammentun halt in Kooperationen. Das machen auch die kleineren Büros mehr und mehr. Das ist die einzige Chance, das zu machen. Aber das kommt, genau wie früher man gesagt hat, oh, CAD, das früher, ich habe noch mit Tusche gezeichnet, ja, als ich junger Ingenieur war. Dann kam die CAD, dann hat man 2D geplant, heute plant man alles in 3D. Und jetzt hat man bis zu 16D dabei, also was die Nachhaltigkeit, die Kosten und angeht. Das wird immer mehr und mehr. Und ich habe zum Beispiel jetzt gerade, war ich mit einer Studentin auf der Messe jetzt, Digitalbau, die schreibt die ihre Masterarbeit bei mir und die soll jetzt mit dem Scanner gehen zum Beispiel. Ich habe mir die Scanner angeguckt, da ich habe auch hier einen stehen. Wie genau diese Scanner sind, auf 10 Meter, einen Millimeter Unterschied, sagen die mir, ja, und die Studentin wird dann eine Pumpstation scannen, Teil einer Kläranlage scannen und dann wird die das in Rabbit, die Punktwolke dann in Rabbit von Autodesk reinsetzen, daraus eine Zeichnung machen, da Veränderungen durchführen und dann auf einen 3D-Drucker drucken und in die VR-Brille rein, damit man dann auch dem Bürgermeister das zeigen kann. Das ist zum Beispiel jetzt eine Masterarbeit, die jetzt dieses Jahr im Herbst laufen wird.
Dieser Schritt, dadurch, dass wir ja mit Drohnen jetzt auch Kanäle inspizieren und auch ja, Laserscans mit drin haben, also so eine LiDAR-Scanner.
Ja.
Die Punktwolken sind schon krass, ne? Also die sich daraus ergeben.
Ja.
Das ist echt krass, ne? Aber der Schritt, ne, von der Punktwolke zu der CAD-Zeichnung, das, was du gerade jetzt angesprochen hast, ne? Das ist auch noch aufwendig, muss man dazu sagen, ne?
Ja, gut.
Das ist halt datenintensiv.
Das ist rechnerintensiv. Das heißt, es muss in Revit rein. Ich habe zwei Masterarbeiten. Der andere schreibt dann über Bentley, also MicroStation. Und dann werden wir mal gucken, wie das bei beiden funktioniert. Das ist arbeitsintensiv. Da muss natürlich ein Rechner her. Ganz klar. Mhm. Aber das kriegen wir schon hin. Da haben die Hochschulen schon kräftige Rechner. Und da sollen die mal lernen, wie das geht, von der Punktwolke in den Plan rein, dann dort was verändern. Und ich will auch letztendlich daraus Aufgaben generieren für WorldSkills, damit wir weiter in Water Technology beim Hilmar Tetsch auch so ein Modell haben, weil die BIM-Sachen sollen ja in die Kommune reingehen. Hm. Diese zwei Masterarbeiten laufen mit der Stadt Bonn zusammen, weil die Stadt Bonn auch langsam anfängt zu denken, wie kriege ich jetzt diese ganze BIM-Geschichte da aufs Gleis. Und ein Teil der Masterarbeit wird auch sein, dann mal so eine kleine Roadmap für die Stadt Bonn zu schreiben, was denn da so ansteht in der nächsten Zeit.
Sascha, wie ist das eigentlich bei euch? Bist du damit im Boot bei euch, bei den Berliner Wasserbetrieben? Also ihr wendet das ja auch schon teilweise an, so wie ich das mal
mitbekommen habe. Ich bin ja auch schon intensiv am Nachdenken, wie wir hier weiter an dem Thema vorankommen, weil Rüdiger gibt ja auch so viel Angriffsfläche, nenne ich es einfach mal, wo man einfach irgendwie weiter nachhaken könnte und sagen, darüber will ich mich jetzt unterhalten. Und natürlich ist dieser Punkt Digitalisierung, der ist einerseits, überlegt man sich, wie man den langfristig aufbaut und Daten sammeln, tun wir auch schon intensiv seit Jahren. Und ich hatte vorhin gerade die Diskussion mit meinem Prof, das heißt ja auch immer, ich habe ja meine Masterarbeit, geht ja auch um datenbasierte Instandhaltungsoptimierung. Und ich hatte da auch reingeschrieben, dass ich KI so ein bisschen andenken will oder die KI-Nutzung, aber nicht extra erklärt habe, dass ich KI, also dass mein Thema mit KI zu tun hat. Und wir haben davon auch diskutiert, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen datenbasierter Auswertung, Instandhaltung oder Nutzung und hin zur KI-Nutzung. Also da, wo grenzt sich das ab und wo geht es um? Und deswegen hast du mal wieder gerade ein sehr gutes Beispiel genannt, gerade bei der Inspektion, die Nutzung von KI, das heißt bei uns Azuka, haben wir natürlich genutzt und umgesetzt. Und das ist ein perfektes Beispiel, das hatte ich noch für mich gesucht. Wo nutzen wir es denn eigentlich schon? Wo kann man es anwenden? Wo nutzen wir es noch nicht? Und ich würde da gerne mal nachhaken, wie siehst du denn das eigentlich? Wo ist denn der Unterschied, also der Übergang? Ich hatte das auch geguckt, wir hatten ein Jahrhundert lang haben wir Automatisierung und digitale Transformation eigentlich, hat es gedauert, bis da einfach auch mal so ein Prozess stattgefunden hat, bis dahin, dass wir dann bedarfsgerecht sozusagen unsere Maßnahmen machen. Aber wir werden jetzt nicht in 10 Jahren auf einmal alles nur noch mit KI machen. Das ist ja auch, das wird ja auch so ein Jahrzehnt dauern. Aber wo ist denn da genau die Abgrenzung und wo kann man KIs nutzen?
Du musst halt die Anwendungsfälle dir raussuchen. Ich meine, DWH hat ja ein Themenband gemacht, wo sie Transformation und Digitalisierung aufgelistet haben. Da sind 33 Steckbriefe im Regelwerk drin. Die sind, glaube ich, mittlerweile sogar mehr geworden, weil das, ich habe mir die mal angeguckt, das sind super Steckbriefe, was die Digitalisierung. Die ist ja immer kleinteilig hier und da. Aber wo künstliche Intelligenz reinkommt, das war ja die Frage. Ich war bei Mitsubishi mal und bei KSB. Ja, und da haben die Mitsubishi mir erläutert, sie haben einen kleinen Sensor gebaut, den sie magnetisch haben und den sie auf die Pumpen setzen. Also alles, was sich dreht, Zentrifuge, Pumpen und so weiter. Und da ist Intelligenz drin, weil die einfach wissen, wenn die Pumpe links vibriert und rechts vibriert und sich schüttelt und was weiß ich macht, dann heißt das, dass es in 14 Tagen oder in 3 Wochen den Geist aufgibt. Oder dass die noch länger läuft oder dass die dies und jenes braucht. Also da ist eine ganze, sagen wir mal, Kugellagertechnologie oder Gleitlagertechnologie dahinter, was die Vibration wann und wie auslöst und wie man sich das erkenntlich macht. Und das hat Mitsubishi, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, haben andere KSB, weiß ich, haben das auch gemacht, Velo wahrscheinlich auch. Aber die haben mir das damals erklärt, das ist in Deutschland entwickelt worden und da ist gesteckt viel Know-how drin und künstliche Intelligenz und das ist dann mittlerweile weltweit auch vertrieben worden. Und dann packst du auf deine Pumpen entsprechende Sensoren drauf. Und mit der Intelligenz, die da drin ist, sag ich mal, und der Erfahrungsschatz, der über solche Hersteller dabei ist, weißt du ganz genau, wann was die Grätsche macht. Und das ist ja dieses Predictive Maintenance, also die vorausschauende Unterhaltung, die ja eigentlich spannend ist. Denn wenn so ein Ding sich verabschiedet mittendrin am Heiligabend, hast du keinen Spaß als Betreiber für sowas. Ja.
Und, ich hatte gestern gerade, das ist ein guter Anwendungsbeispiel, das bringt mich gerade auf die Idee oder beziehungsweise auf das, was ich gestern gerade beim Kunden auf einer Kläranlage besprochen habe. Es gibt diesen RTC-Controller, also diesen Real-Time-Controller, ne, von Hachlange zum Beispiel, womit ich in der Belebung, ne, immer noch effizienter werden möchte, ne, wo er dann mit Logiken, die im Hintergrund sind, das ist glaube ich auch Betriebsgeheimnis bei denen, ne, immer mehr Effizienz, ne, erzeugt, wie ich dann halt auch die Gebläse einsetze, wie ich meine Belebung steuere. Und ja, schon.
Also es gibt ja auch viele Daten, die Kläranlagen sammeln ja Daten ohne Ende, ja. Also was machen die damit? Also ich habe mich mal eine Zeit lang mit Simba beschäftigt, weil mein Hauptausschussvorsitzender, Robert Schmidt von München, der sagte immer, wäre schön, wenn meine Leute Simba nutzen könnten, die Daten der rechten Kläranlage, wenn die mal was umbauen wollen, eine Straße außer Betrieb nehmen, weil sie sanieren müssen, vorher mal rechnen, was passiert denn da? Daten sind ja alle da. Und in Simba kannst du solche Kläranlagen bauen, aber es macht keiner, weil jeder Angst hat vor dieser Technologie und sowas. Das heißt, Simulation kommt mehr und mehr. Und ich habe mich ja sehr viel mit Bildung beschäftigt, also New Learning, was heißt das eigentlich? Und da ist Gaming, Gamification, da ist aber auch Simulation ein ganz starkes Thema drin. Ja. Eine andere Professorin zum Beispiel, die baut gerade in Darmstadt ein Escape-Spiel, für, damit du aus der Kläranlage in Darmstadt rauskommst. Da musst du alles richtig machen, sonst musst du da ewig drinnen bleiben. Also Escape-Spiel auf der Kläranlage kommt demnächst auf den Markt von der Professorin. Hat jetzt nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun, aber das neue Lernen... Gamification, das neue Lernen. Und künstliche Intelligenz kommt sicherlich, sage ich mal, beim Schreiben von E-Mails zum Tragen. Ein Freund von mir hat das auch mal genutzt, sagte, ich wollte mal gucken, wie so eine Gliederung eines Einleitungserlaubnisses aussieht. Ja, dann gibt er ein, mach mir mal einen Entwurf einer Einleitungserlaubnis für den Regierungspräsidenten Köln. So, zack, irgendwo sucht das Ding raus in der Wust der Daten und macht dir da eine Struktur. Das ist nicht in Beton gegossen. Das heißt, du musst da schon noch sinnvoll durchgucken. Ihr habt das ja auch bei eurem Podcast gemacht. Was ist die beste Messe? Da stand noch Wasser Berlin drin. Wasser Berlin gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Ja, aber natürlich steht Wasser Berlin immer noch im Internet drin. Ne? Aber man muss dann als Fachmann schon wissen, okay, Wasser Berlin gibt es nicht mehr. Dafür gibt es jetzt die Polotech und die WEFTEC und die Aquatech und so weiter. Also alles glauben darf man nicht, aber es gibt hier schon mal einen guten Grund. Ich habe auch mal reingeschrieben, schreibe mal meine Gliederung einer Masterarbeit für meine Studis. Und da kam ein schöner Vorschlag raus, wie man so eine Masterarbeit gliedert. Ja,
also Gliederungen kommen da perfekt drüber, das stimmt natürlich. Ich habe jetzt die perfekte Überleitung, weil wir natürlich auch zur IFAD noch ein bisschen eingehen wollen. Und ich stelle jetzt einfach mal die Frage im Raum, sind wir jetzt haben wir ja Präsenzveranstaltungen, sagen wir mal, in 5 bis 10 Jahren soweit, dass wir auch mit VR-Brillen einfach eine Messe besuchen. Also ist die IFAD dann digital? Gibt es zusätzlich so ein digitales Metaversum, dass ich da irgendwie gar nicht mehr vor Ort muss oder das als unterstützendes Medium dazu nehme? Weil du hast ja vorhin auch, wir haben schon mal kurz angesprochen, du machst ja so einen Guide auch auf der IFAD und kann man den auch virtuell eigentlich anbieten und da auch mal mit ein paar Leuten so durchgehen? Also das würde ich jetzt mal als Überleitung nehmen wollen.
Ja gut, also der Guide wird auch aufgezeichnet, das heißt, du kannst jetzt in München wahrscheinlich auch so schon lang gehen und dann kriegst du also, wenn du dann da bist, auch was erzählt. Also die sagen mal so, dieses Präsenzguide kriegst du jetzt wahrscheinlich schon auf der nächsten IFAD. Als Avatar jetzt auf die Messe gehen im Metaverse, weiß ich nicht, ob das, das wird sicherlich kommen, aber ob das schon in ein paar Jahren kommt, weiß ich nicht. Also ich bin da zwiegespalten. Professor Nacken, der macht RWTH Aachen, macht ja diese Avatar-Learning und solche Sachen, das habe ich mir auch mal angeguckt. Wenn du im Ausland bist und kannst nicht reisen oder hast ein Gebrechen und bist krank oder was und du willst aber Technologie haben, dann ist es sicherlich gut, du gehst in die IFAD Metaverse und guckst dir alles an. Aber das Bier trinken und das Vernetzen, das schaffst du nicht am PC. Und 360-Grad-Anblicke von Kläranlagen oder von Technologien oder mal in die Maschine reingehen und man nennt das ja Teleportation, dass du in die Sachen reinkriegst, wie so eine kleine Ameise. Das ist natürlich, das wird kommen. Das heißt, du wirst in die Maschinen reingehen können und dir alles angucken können, wie du kannst wie ein Wassertropfen dann da durch und kannst dir alles angucken, was passiert in der Zentrifuge. Ja. Das kommt auf jeden Fall, da bin ich sicher. Aber jetzt das wirkliche Netzwerken, das ist natürlich, und abends beim Bier trinken und sowas, den Spaß haben. Wir haben ja in der Pandemie auch gelernt, es geht ja, man unterrichtet, ich habe auch unterrichtet in Afrika und überall in der Welt, aber was da übrig bleibt, weiß ich auch nicht. Und also ich gehe lieber zu den Studenten in live und setze ihnen dann die Brille auf und sage, wo ist das, die Welt von morgen. Aber selbst die Studenten, ich hatte jetzt gerade Vorlesungen im Januar in Heidelberg, da saßen 10 internationale Studis, dann wollte ich mit denen diskutieren, was ist Metaverse, ja. Die wussten überhaupt nicht, was Metaverse ist, ja. Und deswegen habe ich das dann denen das kurz erläutert. Ich habe es auch noch nicht komplett verstanden, was Metaverse ist. Ich habe mir letztens so eine Lernsoftware geschossen bei Udemy und habe für 15,99 € hat mir ein junger Typ erklärt, was die Metaverse ist und warum man denn da rein muss und warum man jetzt da was kaufen muss. Verstanden habe ich es nicht alles, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
ey, an der Stelle habe ich eine gute Anekdote noch. Ne? Ich habe noch eine gute Anekdote für Metaverse. Und zwar folgendes, ihr wisst ja, ne, der Bitcoin, ne, war ja damals auch so ein ungreifbares Medium. Ne? Also was heißt damals, ne, vor 5 Jahren, 6 Jahren?
Das wird nie was mit dem Bitcoin, der wird nie was werden. Also ich glaube nicht dran.
Genau, und damals war der aber schon so teuer, dass ich mir natürlich keinen gekauft habe. Und damals kam noch was Nächstes hoch und das war Earth 2.io. Ich weiß gar nicht, ob das jemand von euch kennt. Ne? Das war die zweite Erde. Das war
Metaverse. Ja, stimmt. Du konntest was kaufen, stimmt.
Da habe ich gekauft. Ne? Ich habe Ländereien in der zweiten Welt.
Oh. Ja, ey. Und, ja, in der Metaverse, ne? Und geh die schon ab? Geh die schon ab?
Ich besitze das RTL-Studio, ne? Das war mir damals wichtig.
Ich hatte einen Studenten aus dem Iran.
Ey, und das Eidersperrwerk. Sorry, ich wollte mal sagen, das Eidersperrwerk auch. Wollte ich wasserwirtschaftlich hier nochmal sagen. Sorry.
Aber ist das jetzt schon was wert? Also jedenfalls von 0,01 Cent auf 0,003 Cent?
Ich weiß gar nicht mehr, ob das mir noch gehört oder ich enteignet wurde. Also,
ich hatte einen Studi, der hatte für 1.000 € hatte der ein Schiff gekauft. Ja? Und sag ich, was machst du jetzt mit dem Schiff da? Ja, sagt er oft, dass es teurer wird. Aber ja. Das Einzige, was er mit dem Schiff gemacht hat, sonst hat er nichts mehr gemacht mit dem Ding.
Aber habe ich schon lange nichts mehr von gehört. Ich glaube nicht, dass die Preise gestiegen sind.
Ich hatte mal reingeguckt, aber das ist doch alles so verfahren, dass ich gar nicht mehr durch. Das ist doch eine eigene Welt, damit muss man sich wieder beschäftigen.
Ja, aber zurück zur IFAD. Ich glaube, die Messen werden mehr und mehr, auch weltweit, wenn ihr guckt. Die IFAD hat ja mittlerweile 10 Messen. Brasilien haben sie jetzt angefangen, in Singapur sind sie mit eingestiegen. Also es geht ja weiter. Das heißt, die Präsenz, sich die Maschinen angucken und die Erfahrungen auch von Leuten abgreifen, das schaffst du nicht. Und die richtigen, richtigen Gespräche sind abends beim Bier. Die Vorträge, die du hörst, sind ja immer alles gut funktioniert, alles hat gepasst. Oh, die Forschung, ganz toll, ja. Und abends beim Bier hörst du dann, dass das eine oder andere vielleicht doch nicht ganz so toll war. Also das musst du alles relativieren und das schaffst du nur, wenn du mit Leuten redest und dein Netzwerk aufbaust. Und das schaffst du nur auf Messen.
Du hast jetzt gerade nochmal einen Punkt genannt. Warst du mal auf eine der anderen IFAD-Messen auf Erden?
Ja. Also ich habe mal nachgeguckt in Vorbereitung hier. Ich habe 12 IFADs habe ich schon hinter mir in München. Das ist jetzt meine 13. Ich bin seit 1993 auf den IFADs unterwegs und ich habe über Dutzend Auslands-IFADs gemacht. 2004, die erste in China war ich mit, 2017 in Mumbai war ich mit dabei. Also die DWA geht ja immer mit dahin, wo die IFAD geht. Das heißt, ich war in Brasilien auch mal mit Christian Rocke unterwegs auf der Messe dort. Also wir waren auf allen Messen, Istanbul war ich unterwegs, Südafrika war ich nicht, da sind die anderen Kollegen immer hingefahren. Also die IFAD, die DWA ist immer da, wo die IFAD ist, weil die DWA der älteste, also die IFAD wäre nicht gegründet worden, wenn damals unser DWA-Präsident, Professor Müller-Neuhaus, Professor in München, die dritte internationale Weltkonferenz gemacht hätte und dann brauchte sie einen Aussteller. Die ATV damals brauchte einen Aussteller und das war die Messe München. Mit 151 Ausstellern war das die Geburt 1966. Und das hat die ATV-Präsident, war sozusagen der Kongresspräsident und Deutschland. Die ATV hat die Welt eingeladen, in Abwassertechnik nach Deutschland zu kommen. Und das war die Geburtsstunde der IFAD. Und deswegen ist die ATV oder die DWA heute immer der älteste ideeller Träger und immer der Berater der IFAD. Und auch im Ausland waren wir immer dabei, haben die Hochschulmeisterschaften in China gemacht mit 10 Hochschulen in China, in Indien mit über 10 Hochschulen. Das habe ich alles dort aufgebaut und mit der Tongji-Universität in China haben wir zusammengearbeitet oder mit Indien haben wir da zusammengearbeitet, mit der Hochschule. Also da sind jetzt, wir immer dabei, die DWA.
Jetzt nimm uns mal mit, ne? Das interessiert mich total. Ne? Also du bist jetzt jemand, der hat Erfahrungen zu anderen IFADs. Ne? Wie würdest du denn die IFAD in München, ne, mit den anderen IFADs auf der Welt, die du gerade genannt hast, vergleichen? Ist das ähnlich? Ist das komplett anders? Was ist anders?
Ja gut, also die in China, in Shanghai, die, also in München haben wir ja 3000 Aussteller, ja. In China haben wir schon über 2000 Aussteller. Und jedes Mal, wenn ich da hingefahren bin, waren dann plötzlich 200, 300 Aussteller mehr. Ich schätze mal, in 2-3 Jahren wird in Shanghai größer sein als in München. Also das werde ich noch erleben, sage ich mal. Außerdem sind
also die München ist noch die größte IFAD sozusagen.
München ist die größte Messe der Welt mit 3000, über 3000 Ausstellern und 120.000 Besuchern. Die Amerikaner, die WEFTEC, die sagen immer, we are the biggest annual conference, sagen die immer. Ja? Also die jährlich stattfindende, ne, sagen die Amerikaner immer, sind sie die größte Messe der Welt. Da so. Muss man dies, manchmal vergessen sie auch das Annual. Ja? Dann hat, denkt man immer, die Amerikaner wären die größten. Das stimmt nicht. Die WEFTEC hat etwa 1000 Aussteller und etwa 25.000 bis 30.000 Besucher. Also eine ganz andere Bundesliga, sage ich mal. Die nächste, die kommt, ist natürlich die Polotech. In Frankreich, in Lyon, ist die größte Ausstellerfläche, die da haben. Und die Aquatech in Amsterdam ist noch ein bisschen kleiner. Das hat einen anderen Fokus auch, sage ich mal. Aber in China wird uns demnächst, die haben alleine 4 Messestandorte mittlerweile in China. Wenn du das in Summe zusammentust, ist China als Messestandort schon größer als München.
Okay. Würdest du trotzdem noch sagen, oder vielleicht ist es ja auch falsch, was ich jetzt als These mal in den Raum stelle, die Wasserwirtschaft ist schon noch zu Hause in Deutschland? Also wenn du es jetzt weltweit begleitest, oder?
Ich würde sagen,
das hat gar nichts zu tun.
Die Technologie ist schon ein Stück in Deutschland und in Europa, sage ich mal. Weil wenn ihr die IFAD guckt, früher gab es ja noch eine Wasser Berlin, früher gab es auch noch eine Entsorger. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Das war die Abfallmesse in Köln. Der Herr Gehtmeier von der Messe München hat das sehr, sehr geschickt gemacht und hat die Kölner nach München geholt. Und auch Wasser Berlin hat das nicht überlebt auf Dauer. Also da ist alles jetzt drin. Also Trinkwasser, Abwasser, Abfall, Recycling, Straßen und so weiter. Das heißt, umwelttechnisch hat die Münchner sich super aufgestellt. Und die größte Messe der Welt ist die Bauma in München. Das ist die größte Messe der Welt. Und die hat die Münchner Messegesellschaft und die Baumaschinenmesse gibt es weltweit und die Umweltmessen gibt es jetzt auch weltweit. Und ich sage immer, erst wird gebaut und dann wird aufgeräumt. Und deswegen ist das natürlich strategisch ganz wichtiges Thema, was wir hier haben. Und aufgrund des Klimaveränderungen und Anpassungsprozesse, die jetzt anstehen, kriegt das ja nochmal eine ganz andere Dynamik jetzt.
Jetzt bist du ja wir sind zwar ziemlich abgedriftet, aber mich hat das unheimlich interessiert, weil du so viel Erfahrung hast. Jetzt bist du ja Tourguide und auf der IFAD. Wie muss man sich das vorstellen, so ein Tourguide zu sein? Und was können dann jetzt letztendlich die Besucher oder ist das nur für gewählte Besucher? Muss man sich vorher anmelden? Nimm uns da mal mit.
Ja, also die Lösungstouren wurden beim letzten Mal schon gemacht und bei der letzten IFAD hatte ich jeden Tag eine Lösungstour Digitalisierung in der deutschen Wasserwirtschaft und die war jedes Mal voll. Also ich hatte jedes Mal 25 junge und ältere Leutchen auch dabei. Und dann geht man rund und nach 2 Stunden hat man das abgefrühstückt und hat man verschiedene Firmen besucht. Also wir hatten Firmen, die Rattenbekämpfung macht. Also es gibt ja so Kill the Rat, diese Firma da. Und dann gibt es einen Sensor und es gibt ein Internet Meldung ins Büro, Ratte ist tot. Also von solchen Anwendungen bis halt Building Information Modeling haben wir alles gemacht. Die Messe hat gesehen, dass es gut gelaufen ist beim letzten Mal und baut das jetzt noch weiter aus. Es gibt ganz viele Lösungstouren. Also ich mache Digitalisierung in der Wasserwirtschaft, ich mache künstliche Intelligenz und Kanalinspektion einmal und ich mache auch Building Information Modeling in der Wasserwirtschaft. So, das sind die drei Themen, die ich jetzt wo ich jeweils bis zu 5 Firmen mit besuche. Die Firmen werden mir von der Messe aber gesagt, da läuft gerade die Registrierung und dann sagt mir die Messe, hier Heidelberg, die Firmen, die müssen sie besuchen. Und dann spreche ich mit denen und mache eine schöne Tour. Mache erstmal am Anfang eine Viertelstunde Einführung ins Thema. Läuft natürlich alles auf Englisch, ist klar. Das IFAD ist Englisch. 50% der Besucher sind Englisch, deswegen mach ich das alles in Englisch, sag ich mal. Und dann laufen wir da rum. Und das gibt es halt verschiedene Lösungstouren. Die DWR macht, glaube ich, Phosphorrückgewinnung und Spawn City und solche Themen. Die DVGW macht was, die anderen Abfallverbände machen was. Also da gibt es eine ganze Reihe Touren. Da muss man sich anmelden über die Webseite. Ne? Die Themen stehen schon auf der Webseite, habe ich gesehen. Man kann sich noch nicht anmelden, aber ich schätze mal, dass das nächste oder übernächste Woche freigeschaltet wird. Dann kann man sich kostenlos anmelden und dann gibt es entsprechend über Handy läuft das dann, über Headset laufen wir dann da rum. Jeder hat was im Ohr und hört dann auch ordentlich, was da gesprochen wird. Und dann laufe ich mit den Leuten jeden Tag 2 Stunden über die Messe.
Ja, das wollte ich genau mal fragen. Also das erste Mal ist es über die IFA direkt zu buchen und zweitens ist es auch umsonst. Also
ist umsonst. Ist umsonst. Man gibt sozusagen seine Adresse natürlich, das muss man dann anklicken, dass die wir besuchen, die Firmen, dass die natürlich auch die Adressen der Teilnehmer kriegen. Ja. Das muss man dann schon mal anklicken. Das heißt, eine Firma kann natürlich dann nachher im Nachgang die Leute dann anschreiben und sagen, sie waren noch bei uns auf dem Stand, darf ich Ihnen noch was anbieten?
Naja, ist aber letztendlich eine gute Sache. Daniel, ich hätte noch mal eine Frage an dich, weil wir da so drüber hinweggegangen sind. Mich würde noch mal kurz interessieren, wo du denn denkst, dass dich die Digitalisierung und vielleicht auch eine KI-Anwendung am ehesten beeinflussen könnte und was nutzt du denn eigentlich schon mittlerweile so auf Arbeit, so in deinem täglichen Arbeitsleben?
Was nutze ich an Digitalisierung? Ich überlege gerade, also ChatGPT ist schon bei mir da drin. Wir haben auch auf Arbeit einen eigenen Chatbot schon, der das Intranet-Wissen bei uns im Unternehmen aufsetzt auf ChatGPT, um einfach internes Wissen auch zu vermitteln und weiterzugeben. Ne? Brauchst gar nicht mehr wissen, wer das Wissen weiß in der Firma, sondern du brauchst einfach bloß noch Fragen, ne? So eine Art. Das ist unheimlich interessant. Was nutze ich denn noch? Ja, was ist Digitalisierung? Ich überlege gerade, ich habe Smart Home alles, ich weiß nicht, ob das mit zur Digitalisierung zählt, ne? Ich bin halt ein unheimlicher Digitalisierungsfan auch, ne? Rüdiger, wo nutzt du überall Digitalisierung? Im Privaten. Sag mal, wo du das im Privaten
nutzt. Ja, also ich habe meine Papierzeitungen habe ich vor Jahren alle abbestellt. Ich lese alle meinen Generalanzeiger oder VDI-Nachrichten oder KAKW lese ich über mein Tablet. Also meine Papiermülltonne ist ziemlich leer geworden. Ich habe ein Handy, ich habe ein Tablet, meine Frau hat ein Tablet. Ich habe hier noch einen Laptop, 2 Laptops. Weil ich einen Windows-Laptop brauche, um Simba laufen zu lassen, weil das kann mein Apple noch nicht. Also dann habe ich 2 VR-Brillen, eine etwas ältere Oculus Go von Facebook und eine Pico. Mit der Pico boxe ich manchmal und spiele Tischtennis und mache aber auch jetzt, wie gesagt, so ein paar andere Sachen mit der Pico. Ich habe gerade hier einen Scanner noch stehen, hier von der Hochschule hier. Ein LiDAR-Scanner für 7.000 Euro, wo ich jetzt gerade das vorbereite, die Masterarbeit. Da bin ich gerade hier mein Haus am Modell zu kreieren. Also das sind so Dinge. Dann habe ich einen großen Beamer, mit dem ich noch arbeite. Also das sind so die Sachen, mit denen ich rumlaufe.
Ich will genau zur Digitalisierung sagen. Ne? Ich hab auch noch, weil du das gerade so angesprochen hast, mir ist noch Drohne eingefallen, ne? Ich habe noch eine Drohne.
Ja, habe ich auch noch. Drohne habe ich auch noch. Ne?
Und kleiner. Und es ist auch schon krass, was man damit machen kann. Ne? Ich will bloß mal wieder ein bisschen zurück zur Digitalisierung und Wasserwirtschaft. Ne? Ich will mal folgenden Impact sagen. Ne? Es gibt ja Regenklärteiche, Regenrückhaltebecken und so weiter. Ne? Und jetzt will man vielleicht mal eine Schlammspiegelmessung machen. Ne? Und jeder, der weiß, ne, oder wie das üblich funktioniert, dass man rausfährt mit einem Boot oder ähnliches, ne? Dort die nächsten Innovationen sind auch schon angedacht, ne? Mit einer Drohne und dann halt mit einer Sensorik hinten dran, ne, die dann vielleicht auf dem Teich oben schwimmt, die dann letztendlich den Schlamm spiegeln müsst, ne? Vom Ufer aus vielleicht die Drohne zu steuern und dann noch nicht mal das muss sein, ne? Man hat dann eine App auf dem Handy, wo das Regenbecken einfach virtuell dargestellt ist, wo ich dann einfach nur mit dem Finger zeichne, welche Flugkurve diese Drohne nehmen muss und schon habe ich meinen Schlammspiegel, ne? Also
die Drohne, das geht weiter, ne? Das geht weiter. Ich hatte eine Masterarbeit rausgegeben über Drohnen, Luft- und Unterwasserdrohnen. Und dann hatten wir mit einer englischen, der Student hat eine englische Forscherin mal geholt, da hatten wir mal eine Online-Meeting. Und die haben in England versucht, die Luftbilder, herauszufinden, ob die Luftbilder, wie die Anlage funktioniert. Also aufgrund des Images zu gucken, ob die Anlage in Ordnung ist. Sodass der Regulator sozusagen einmal drüber fliegt, kriegt ein Bild jeden Tag und kann dann sehen, wie ist hier die ganze Belebung, ja, wo blubbert es, in welcher Ecke blubbert es mehr. Wenn du auf eine Kläranlage siehst und siehst das Bild der Blasen, ja, und manchmal kommt es so richtig raus hier und da, ja, dann weißt du ja schon, dass die Membranen da verstopft sind. Und das kannst du garantiert auch von oben dir das genau angucken.
So, wir haben jetzt ja ganz viele Anwendungsbeispiele durchgesprochen und da ist auch gefallen, dass man zum Beispiel die Information der eigenen Firma mal zusammenträgt und nachher da dann irgendwie Informationen rauskriegt. Und jetzt ist es ja eine Datensammlung. Ich habe auch mit ChatGPT diskutiert, wo es überhaupt die Daten herbekommt, weil es sehr tiefgehende Antworten gibt. Also und gar nicht die Quellen verrät, die es eigentlich benutzt. Und jetzt kann man es ja zum Positiven nutzen, aber auch fürs Negative nutzen. Was haltet ihr denn von der Datensicherheit und die Nutzung für die Zukunft? Wie kann das eigentlich so ein bisschen besser ausgesteuert werden? Und hat man dann Angst? Das kann ja jetzt auch einer einfach die Inhalte nehmen der Firma Unitechnics und dann alles nachbilden oder sich überlegen, wie man so eine kritische Infrastruktur angreifen kann. Es wird ja auch immer komplexer, sich davor zu schützen. Was haltet ihr denn davon? Wie kann man denen denn entgegengehen oder...
Ja gut, der Umgang mit Daten ist, wie gesagt, das muss unterrichtet werden und das ist ganz klar. Die andere Sache ist natürlich die Hardware, die da ist. Ich erzählte ja schon, dass mein Bruder so auch so ein IT-Menschen ist und er erzählte mir zum Beispiel gestern, dass er sich jetzt von einer großen Firma, die weltweit Datenbanken hat, eine kleine Kiste gekauft hat für 300 €. Und dann gehst du nur noch in die Cloud rein und dann kaufst du dir noch zwei Bildschirme, aber du hast keinen USB-Stick mehr, du hast keine Software mehr, das ist alles in dem Ding drin. Du steckst das ein, bringst es ins Netz und bist auf der Cloud. Und alle deine Anwendungen, ob du einen großen Rechner brauchst oder einen kleinen Rechner, ob du viel Leistung machen musst, weil du irgendwas rendern musst, das buchst du dir sozusagen täglich, sagst du, ich brauche jetzt eine starke Maschine oder ich brauche eine kleine Maschine. Aber was du zu Hause auf dem Schreibtisch hast, ist 300 € wert. Und da kommt nichts mehr rein und da kannst du nichts mehr manipulieren oder falsch machen als Anwender. Und ich glaube, da geht so ein bisschen der Weg hin, dass man in Zukunft, werden viele Anwendungen meiner Meinung nach nur noch in der Cloud laufen. Und ich glaube nicht, dass irgendein Software-ITler in irgendeiner Firma bei der DWA oder sonst wo noch später in der Lage ist, das alles sicherheitstechnisch abzufangen. Dafür reicht der Nacht nicht, um die ganzen Sicherungskopien zu machen und die Anwendungen werden immer größer. Da ist meiner Meinung nach der Weg hin und in der Cloud hat man hoffentlich einen guten Cloud-Provider, der eben das sicherungstechnisch auch professionell macht. Anders geht es meiner Meinung nach in Zukunft nicht mehr.
Ich muss dazu sagen, ich bin da komplett auf Rüdigers Seite. Ich bin komplett in Web-Anwendungen, die sicher gestaltet sind. Ich glaube, diese eigenen Lösungen in-house, ne, also ich muss es halt auch so klar sagen, haben keine Zukunft, ne, auch dort genau. IT-Sicherheit zu bieten. Ja. Ich will bloß mal einen kleinen Exkurs sagen. Ich war ja mal Wirtschaftsprüfer. Und dort ging es darum, ich musste mal als Wirtschaftsprüfer ein Rechenzentrum besichtigen und mit IT-Firmen praktisch sprechen. Und was die für ein Wissen haben, ne? Die Rechenzentren und da, wo praktisch diese Web-Anwendungen auch ihre Daten speichern, ne? Ist einfach ein Vielfaches höher als das, was wir in der Kompetenz irgendwie in der Wasserwirtschaft, und das ist ein super kleiner Markt, die Wasserwirtschaft, irgendwie entwickeln können. Und dass wir uns dann vormachen und sagen, wir sind die Besten und wir können das super schützen, daran glaube ich noch nicht.
Das ist, glaube ich, auch nicht. Also ich kenne Verbände, die haben vor Jahren schon gesagt, wir geben alles in die Cloud rein, wir haben keinen eigenen Rechner mehr. Also Güteschutz Kanalbau zum Beispiel hat das komplett gemacht. Die DWA hat noch einen Rechner im Keller stehen, Also das ist meiner Meinung nach, wird sich sowas verändern müssen. Das nächste Hochwasser kommt und dann hast du im Keller Wasser. Ja, viel Spaß. Ja, also das sind Sachen, die müssen geschützt werden, doppelt und dreifach.
Aber das ist jetzt der eine Weg, dass ich halt sage, okay, ich bin jetzt irgendwie halbwegs ein gutes Gefühl, dass die in der Cloud sicher liegen. Jetzt teile ich aber auch in dieser Cloud dieses Wissen mit der Welt. Und dann kann ja so eine KI da wieder drauf zugreifen und da auch sinnvolle Rückschlüsse draus ziehen. Und dann werde ich ja nicht mehr gebraucht. Oder zum Beispiel China hat es auch geschafft, indem die jahrelang sozusagen die Firmen ins Land gelassen haben und bei sich günstig produziert haben, aber gesagt, ihr müsst dann aber die Technologie mit uns teilen. Und Jahrzehnte später schaffen sie alles besser und schneller zu produzieren. Und so ist halt die KI dann auch. Die kann halt dieses Wissens der Welt nutzen, was ich ja bereitwillig teile, aber dafür auch sinnvolle Lösungen suchen, die ohne mich funktionieren. Wie geht man denn damit um?
Ja, also da muss ich ein bisschen auch eine Anekdote mal erzählen. Also ich war mal Entwicklungshelfer in Nepal, ja. Und da haben wir auch Wissen weitergegeben, aber und auch mit Ingenieuren zusammengearbeitet. Aber die Frage ist, das Wissen auch dann in die Anwendung zu bringen, in die Plausibilität. Und das ist noch ein Stück mehr. Also die Chinesen haben natürlich riesen aufgeholt und ganz klar, das ist mittlerweile der gleiche Standard wie bei uns, wenn du nach Shanghai gehst. Ich war ja zigmal in Shanghai und habe mit den Leuten da auch gesprochen. Aber wenn du natürlich in die Provinz gehst, sieht das wieder anders aus. Europa ist nicht mehr Nabel der Welt, aber Europa schafft natürlich Standards. Und die Standards, die wir in der IT haben, die werden weltweit genutzt. Und auch die Standards, die wir in der Wasserwirtschaft haben, werden weltweit genutzt. Also wir haben noch die Chance, die Welt noch ein bisschen zu beeinflussen durch unsere Standardisierung und unsere Gesetzgebung in Europa. Aber nicht nur als Deutschland, sondern als Europa. Mit einer halben Milliarde Leute, wir sind ja 500 Millionen Leute in Europa, das ist nicht der Nabel der Welt. Wir sind jetzt bei 8 Milliarden in der Welt. Ja, wir werden noch 10 Milliarden werden wir noch erleben in 10 Jahren. Aber wir können noch ein bisschen was bewirken. Und die Chinesen bauen, die haben eine Membrananlage, auch Kläranlagen, da ist eine Million Leute dran. Ja? Und die größte Membrananlage in Deutschland sind 40.000 Einwohner. Also wir werden demnächst wahrscheinlich dann eher mal nach China fahren, um uns richtig große Anlagen anzugucken. Das ist so. Ist auch nicht schlimm. Hätte ich jetzt kein Problem. Aber wir entwickeln natürlich noch weiter. Und wieder zurückzukommen auf die Firma, ja. Man kann natürlich, man muss die Rechte und wer darf was machen und so, das muss man ganz genau administrieren, aber von Leuten, die das auch wissen, wie das geht. Und ansonsten musst du als Firma deine Sachen schön zusammenhalten und jetzt nicht reingucken lassen. Also da musst du schon die Tür zuhalten, sag ich mal. Das würde ich schon jeder Firma raten, jetzt nicht zu tief reingucken zu lassen, weil das ist Betriebsgeheimnis, ja. Aber ansonsten, wenn man Sachen teilt und Kooperation eingeht, habe ich immer gelernt, ist immer die beste Geschichte dann. Ich habe mir mit Hans Huber, der ist ja leider gestorben, in China, habe ich da gesessen und der sagt, die haben sogar meine Maschine kopiert mit Namensschild, sagt er. Und das ist ja die größte Schweinerei, dass sie das Namensschild auch kopiert haben. Ja. Dann denken die alle, die Firma Huber ist die schlechte Firma. Hätten sie ein anderes Namensschild draufgeklebt, sagt er, das wäre ja noch was anderes gewesen. Dann wäre die kaputt gegangen und die Firma. Aber die denken, die Huber-Maschine ist blöd und schlecht. Und da hat er sich damals richtig geärgert. Aber er sagte mir auch damals, und das habe ich nie vergessen, er sagte, Herr Heidelberg, wir müssen unsere deutschen Facharbeiter und Meister müssen wir in die Welt tragen, die Ausbildung. Wenn das nicht geht, dann wird weltweit keine Maschine vernünftig laufen von deutschen Firmen. Deswegen die Facharbeiter- und Meisterausbildung muss weiter internationalisiert werden. Deswegen engagiere ich mich zum Beispiel auch bei WorldSkills, um da über die Schiene das zu machen.
Ah ja, also muss man natürlich auch immer Fachpersonal haben, was so ein bisschen noch die Anwendung irgendwie machen kann. Und ich glaube, das wird auch
in den Konferenzen
diskutiert auf der IFA und in den Konferenzen wird es bestimmt auch Vorträge darüber geben oder so. Aber WorldSkills sagst du ganz gut, da hattest du auch nochmal einen Hinweis über die Programme, die auf der IFA angeboten werden. Da gibt es doch auch irgendwie.
Ja, es gibt noch ganz viele Wettbewerbe. Ich hatte ja auch den Podcast gehört mit unserem DWR-Präsidenten. Das ist nicht nur mittwochs ein Berufswettbewerb, das ist die ganze Woche. Und nicht nur ein Berufswettbewerb, sondern vier laufen da. Also das möchte ich hier nochmal klarstellen. Wir haben die University Challenge mit 18 Hochschulen aus der ganzen Welt. Wir haben die Deutsche Meisterschaft für die Azubis, also Water Skills Germany heißt das, montags und dienstags. Das werden wahrscheinlich so um die 8 bis 10 Leute kommen. Ich habe auch gerade gestern zufällig die Ausbildungsleiterin von der Emscher Genossenschaft getroffen auf der Messe. Die sagt, auch die Emscher kommt jetzt mit einem Team. Dann haben wir die Professionals, also da wird wahrscheinlich auch wieder die Amerikaner kommen oder auch andere Länder kommen. Da sind die Profis, die da Dienstag, Mittwoch, Donnerstag was machen. Und dann gibt es noch den Rohrleitungsbau. Der Rohrleitungsbauverband macht auch noch einen Pipe-Tapping-Challenge da. Also vier Wettbewerbe sind dort und da sind um die 200 Leute engagiert. Und das läuft auf jeden Fall, die Lösungstouren laufen. Bei der DWA gibt es einen Hotspot, da laufen auch ganz viele Veranstaltungen. Dann gibt es die Blue Stage, die Green Stage und Orange Stage. Das sind Vortragsbereiche im Wasserbereich, im Abfallbereich und in den Start-up-Bereichen. Da gibt es auch die ganze Woche über Vorträge. Das ist auch schon alles auf der Internetseite. Ich habe mal geguckt. Da steht schon alles drin. Man kann also seinen Besuch schon vorbereiten. Ich sage immer, kommt Eingang West, da ist die DWA und die DVGW links und rechts. Dann könnt ihr gucken, wer da ein bisschen Kaffee hat. Und da fängt man dann an und orientiert sich und trifft sich auch mit Leuten, mit denen man sich verabreden wollte. Und dann marschiert man los und von West nach Ost sind es 800 Meter. Also genau überlegen, wo man langläuft. Man läuft immer nur eine Strecke einmal. Und dann kann man in die B2 oder in die C rein oder in die A. Die Firma Huber hat dienstags, wenn ihr Gruppen seht, Gruppen von Abwassermeistern, ja, dienstags kommt ihr Landesverband mit 50 Bussen und schleppt so ungefähr 2.500 Nachbarschaftsleute auf die Messe. Das ist immer dienstags, mittwochs. Wenn ihr da die Pulk seht, dann wisst ihr immer, das ist der Landesverband der DWA. Das ist Nachbarschaftstag auf der Messe. Oder Landesverband Sachsen kommt, glaube ich, auch mit 2 Bussen. Ich hatte gehört, jetzt gerade Slowenien kommt mit 2 Bussen am Donnerstag und Freitag. Der Verband aus Slowenien. Also da ist immer was los. Und genau gucken, was man interessiert. Und natürlich donnerstags die Party bei der DWA. Ich hörte auch, bei euch ist mittwochs die Party. Bayerischer Abend natürlich, wer da Interesse hat, 1.000 Leute. Und Staatsempfang ist natürlich für geladene Gäste, da muss man dann Einladung haben.
Ja, schon Wahnsinn. Das Programm ist immens bei der IFAD. Ja, die Hallen sind voll, das schafft, also selbst wenn man irgendwie 3-4 Tage da ist, ist es immer enttäuschend, dass man nicht alles schafft. Man darf gar nicht mit der Einstellung rechnen, dass man alles schafft. Nice.
Also wenn du arbeiten musst, sowieso nicht. Also ich habe immer, wenn ich arbeiten musste, ich habe es von vorne bis in die B2 zurückgeschafft. Mehr habe ich nicht geschafft. Mhm. Ich habe mir nie die Messe angucken können. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen Zeit habe, mal über den einen oder anderen Stand zu besichtigen.
Dafür muss man dann erst Rentner werden.
Man muss ja erst Rentner werden, ein bisschen Zeit haben, sonst genau. Schaffst du das nicht.
Ich habe mir extra Urlaub genommen. Nein, kleiner Spaß.
Das ist einfach zu groß, die Messe. Das sind 3.000 Firmen. Überlegt mal, 3.000 Firmen. Da sind die Hälfte der Firmen kommen aus Deutschland. 1.700 Firmen sind aus Deutschland. Dann die Hälfte ist Wasser, Hälfte ist Abfall. Also hast du fast 1.800 Firmen, die du da haben willst. Das sind alleine 500 Firmen von der DWA da. Ja, also das ist Wahnsinn.
Rüdiger, was wir noch gerne mit dir machen wollen, ist Folgendes in dieser Folge. IFAD hatte ja ihre Themenschwerpunkte rausgegeben und du hast schon sehr viel Erfahrung. Und wir wollen gerne Folgendes mit dir machen, so eine Art Quick-Check zu jedem Thema, was jetzt von der IFAD genannt wird. Ich würde das gleich mal vorlesen. Sagst du einfach mal deine Meinung und was du vielleicht an Erfahrungen diesbezüglich gesammelt hast, ja?
Ja.
Wir starten mal. Fange ich einfach mal an. Ich habe hier schon Historie der IFAD, aber das hat es schon mitgenommen, ne, wie das Ganze mal entstanden ist. Anpassung an die Folgen des Klimawandels.
Ja, das Thema Spawn City ist natürlich das große Thema. Wie verändern wir unsere Städte? Wir müssen die Städte umbauen, das ist ganz klar. Aber wie nehmen wir die Leute mit? Da laufen Programme überall in der ganzen Welt. Ich unterrichte das auch an der Hochschule. Spawn City, wasserbewusste Stadtentwicklung, ist ein Riesenthema und wird auch angeboten. Macht die DWA zum Beispiel ein Vortragsprogramm. Ich bin sicher, auch bei Sika, Ingenieurbüro Sika aus Berlin, die hatten letztens eine Lego-Stadt mal aufgebaut. Toll. Kann ich nur empfehlen. Hoffe, dass die Lego wieder mitbringen.
Habe ich auch fotografiert. Sehr
gut, ja, das ist toll. Ist tolle Sache.
Mit Gründach und
Helikopter. Ja, Gründach, alles da. Also das Thema wasserbewusste Stadtentwicklung ist ein Riesenthema. Das kommt mit Macht. Und dann sind auch die Architekten. Also ich war jetzt ja gerade auf der Digitalbau da mit einer Gruppe von Architekten gesprochen. Das ist auch ein Thema für die Architekten. Also nicht nur für die Bauingenieure und Wasserwirtschaftler, sondern wir müssen die Städtebauer damit reinholen. Das ist ganz entscheidend. Also die IFAD wird sich auch in Richtung Architektur verändern müssen, meiner Meinung nach.
Ja. Da war ja vorhin schon gerade ein guter Ansatz von dir, von der Bauma, oder wie heißt die Messe in München?
Bauma ist die Baumaschinenmesse.
Bauma. Also es wird vielleicht interdisziplinärer dann werden, ne, in der Zukunft. Bedarfsgerechte Instandhaltung.
Ja, das ist ja diese Sensorik, sage ich mal, das fällt mir da immer spontan ein. Also alle Pumpen, alles, was sich dreht, dass man da entsprechende Sensorik draufsetzt und intelligente Devices. Das finde ich ganz spannend. Natürlich auch, wenn ich Kanal, ich erinnere mich an Benchmark-Vorhaben mit Kanalreinigung. Da hat die Stadt Köln dann nachher gesagt, okay, wir lassen unsere Autos von morgens in zwei Schichten jetzt fahren, statt in einer Schicht, weil das Auto ist auch nicht so teuer und dann kann man anders um die Routenplanung anders machen und nur da reinigen, wo auch bedarfsgerecht. Man hat ja die Daten dann auch. Man muss ja bei Steilstücken vielleicht nicht immer reinigen. Also das sind auch so Sachen, bedarfsgerechter rundgehen und nicht einfach global alles ausschreiben und nur einmal das machen. Das ist auch sinnlos, sage ich mal.
Ich hatte neulich einen Artikel gelesen, Hannover, Fernlage Hannover, die war ja an einem Forschungsprojekt dran zur Wasserstoffherstellung. Ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen hattet. Das Projekt wurde jetzt aufgrund von Kostengründen und weil sich das halt die Investitionskosten, die dafür anfallen, als auch die Verrechnungskosten, die Wirtschaftlichkeitskosten oder Wirtschaftlichkeit, und das wird jetzt wieder auf Eis gelegt, dieses Projekt. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört hattet. Das war so ein Zeitungsartikel, das ist mir bei Google
angezeigt. Ja, Wasserstoff ist ein Riesenthema, ist auch auf der IFAD jetzt neu drauf. Also die IFAD hat das Thema Wasserstoff auch mit drauf. Ist auch ein Riesenthema beim DVGW, der natürlich klar aus der Gasindustrie kommt. Ja, also jeder Gasnetzbetreiber hat natürlich Angst, dass er bald kein Gas mehr liefern braucht. Ich habe auch jetzt hier 3 Klimageräte mir eingebaut. Mein Glasverbrauch geht drastisch runter. Also mein Bruder hat gerade seine Gasleitung abbestellt, weil er alles jetzt auf Photovoltaik und Strom umgebaut hat und Wärmetauscher. Also wenn ich Gasbetreiber wäre, würde ich mir auch Sorgen machen, was mache ich mit meinen Netzen. Und wir brauchen den Wasserstoff für die Großindustrie und das ja, aber für das Häuslerbauern auf Dauer. Also ich habe jetzt noch eine Gastherme, aber ich glaube, das ist die letzte in meinem Haus hier.
So, ich mache das nächste Thema, damit ich auch mal wieder was sage. Wasserversorgung und Wiederverwendung, also Umgang mit lokaler Wasserknappheit.
Ja gut, Wastewater Reuse haben wir ja eine Directive umgesetzt, glaube ich vor 2 Jahren. Das ist die Frage, wie kommt das jetzt überall rein? Die Golfplätze in Spanien werden alle mit Wastewater Reuse Wasser gemacht, in Deutschland glaube ich noch nicht. Also da gibt es auch ein großes Potenzial und wir haben Lokalunterschiede in Deutschland. Also da werden wir auch Wastewater Reuse machen müssen, sage ich mal. Da geht kein Weg drum rum. Ich habe auch mal lecker Bier getrunken, ja, von Berliner Wasserbetrieben. Xylem hat mal Bier gebraut von gereinigtem Abwasser. War sehr lecker. Ich habe das dann meinen Leuten mitgebracht. Die wollten es nicht trinken. Ich habe es getrunken. Also das geht gut. Geht auch in vielen Ländern. Müsste mal eine Sendung drüber machen. Viele Länder, die Tschechen haben das gemacht, die Amerikaner, Bier brauen. Gibt es auch eine Anleitung vom Wastewater.
So, damit wir den Spaß nicht ganz vergessen, also wenn ich jetzt auf dem Golfplatz bin und dann einfach mal das nächste Gebüsch aufsuche und an den Baum pinkle, ist es dann auch schon Wasserwiederverwendung oder ist ja, das...
Deine Nährstoffe sind ja im Urin drin, dein Baum wird dann wachsen, auf jeden Fall.
Okay, das ist schon die Vorform davon. Muss man nicht mehr so ein ganz schlechtes Gewissen haben.
Sascha, wir haben ja in der Folge mit Svetlana, ne, die ist glaube ich ja diese Woche online gegangen, ja festgehalten, dass die Berliner ihr eigenes Abwasser ja wieder trinken, ne?
Ah ja, genau.
Ja,
irgendwann
ja,
schon.
Ich war letztes Jahr in der Lausitz, habe mir die Lausitz angeguckt. Ich fahre ja jetzt mit dem Wohnmobil durch die Gegend. Und die Spree kriegt ja auch immer weniger Sümpfungswasser. Das heißt, Berlin wird an Wasser verlieren, weil einfach die Lausitz nicht mehr was liefert.
Und richtig, unsere Einleitung würde die Spree schon gar nicht mehr fließen.
Ja,
wir haben
also,
da schon einen großen Anteil. Und dann wird es ja dann wieder versickert und kommt irgendwann ins Grundwasser. Ist ja der richtige Wasserkreislauf. Und deswegen muss man da sensibel mit umgehen.
Genau. Berlin hat deswegen gibt es auch Phosphoreliminierungsanlagen in Berlin. Und die es sonst wo in der Welt nicht gibt, sage ich mal.
Ja. Aber das ist ein gutes Stichwort, was du gerade nochmal gesagt hast, auch wenn das jetzt nicht im Thema ist. Aber wir haben ja von Philipp gehört, dass es das erste Mal jetzt Wohnmobilstellplätze gibt, Rüdiger.
Ja, ich habe gebucht.
Wirklich?
Ja,
ey, das ist ja geil, ne? Ey, das ist
also ohne gleich gehört so Bock, hier ne?
Und das hört sich so an wie
ein Festival dann. Ich habe dem Philipp ja schon vor ein paar Jahren gesagt, sag ich, mach doch mal einen Standplatz. Im Oktoberfest kommen die ganzen Italiener immer da hoch und stehen da. Wieso schafft ihr das auf der IFAD nicht? Und der Philipp hat mich persönlich angeschrieben und mir Bescheid gesagt, dass er das jetzt gemacht hat. Und ich habe gleich gebucht, ich habe hier die Rechnung liegen. Das sind 491 Euro für eine Woche. Vom Sonntags bis Freitags habe ich da jetzt gebucht, da stehe ich.
Immer noch günstiger als ein Hotel, aber natürlich muss man sich auch den Wohnmobil erstmal zulegen.
Ja, aber als Rentner gehe ich nicht in das Hotel für 250 Euro. Da hätte ich mir dreimal überlegt, ob ich da hinkomme. Als Wohnmobilist komme ich da gerne hin.
Was hat er gesagt? Kann man auch ein Zelt aufbauen oder nur Wohnmobil?
Wohnwagen auf jeden Fall. Also das Zelt weiß ich jetzt nicht.
Aber Wohnmobil.
Ist auf der Internetseite. Ich bin da gleich auf die Internetseite. Ja, also ich habe mich reserviert jetzt. Wer da ist, hier kommt vorbei. Die Kiste Bier habe ich auf jeden Fall da abends.
Ey, ohne Witz, ne? Ich bin auf jeden Fall auch dabei, Rüdiger. Das müssen wir erst mal machen dort, jetzt ohne Witz. Ne?
Kommst du mit dem Wohnmobil?
Nee, ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall...
Zum Bier trinken kommt da vorbei, zum Campen, ey, abends am Lagerfeuer sitzen
und Liedchen singen. Billiger, kommst du nicht zur IFA? Leih dir ein Wohnmobil von irgendeinem Händler, das kostet dich 100 Euro
am Tag. Ja, am Tag ist aber auch nicht wenig. Dann ist man dann schon auch bei 1.000 Euro insgesamt
und kann auch ein Hotel nehmen. Wenn du zu zwei Leuten da drin bist, zu dritt, zu viert, wenn ihr euch versteht,
ja.
Hast du Spaß?
Vor allen Dingen, das hat doch Festivalcharakter, ne?
Ja, klar.
Ich bin sehr häufig in meiner Jugend, bevor ich Kinder hatte, zum Festival gegangen oder gefahren. Und das erinnert mich gerade so wieder daran, muss ich dazu sagen. Ne? Und die Gemeinschaft dann, das ist ja auch das, was die Wasserwirtschaft auszeichnet, aus meiner Sicht.
Man lernt dann direkt links und rechts seine Nachbarn kennen. Also ich bin mal gespannt. Also ich stehe da, wie gesagt, ab Sonntagnachmittag bin ich da. Das Eingangsbereich Ost ist das direkt da, also das ist sofort Messebereich.
Und ja, das ist schon mal ein schöner kurzer Weg.
Da bin ich die Woche, meine Frau fährt mit und die geht dann da in die Stadt. Der Hund ist mit dabei und da ist, glaube ich, auch Wald und Wiesen da in der Nähe. Also wir freuen uns schon.
Geil. Gut. Sascha, was ist das nächste Thema?
Vierte Reinigungsstufe, aber das hatten wir mit Svetlana, aber da kannst du auch nochmal...
Ja, ich bin nur gespannt, was die europäische Wastewater Treatment Directive da kommt. Ich habe das die Tage Presseerklärung gelesen und mit den Studenten auch mal durchgesprochen. Das wird spannend, wie die vierte Reinigung, überhaupt auch die weitergehende Reinigung natürlich für Europa noch weiterkommt. Für uns in Deutschland kommt es natürlich auf die vierte Reinigungsstufe an. Die kommt langsam von der Schweiz über Baden-Württemberg nach Norddeutschland. Das ist ein Nord-Süd-Gefälle. Aber die wird kommen in vielen Bereichen. Kläranlage Aachen zum Beispiel, da war ich vor ein paar Jahren, die haben eine Ozonierung schon, weil der Bach fängt da an sozusagen. Also der Ablauf der Kläranlage ist der Bach. Und da musst du natürlich weitergehende Anforderungen stellen an die Reinigung. Wenn du am Rhein bist, ist natürlich was anderes. Da hast du einen großen Verdünnungseffekt. Aber das wird kommen, sage ich mal. Aber auch die anderen Themen, die permanente Überwachung der sogenannten Volksgesundheit, sage ich mal, also Corona oder andere resistente Keime und solche Sachen. Also das ist ein ganz neues Thema, wo die ganze Berufsbildung auch sich verändern muss. Wir haben das gerade in der Europäischen Arbeitsgruppe diskutiert, weil das gilt ja für ganz Europa. Müssen wir nicht so Lernmaterial machen für die Hochschulen? Jetzt fängt jeder Hochschulprofessor alleine an, sich was zu machen. Vielleicht kann man da Projekte draus machen und macht ein abgestimmtes Material mal. Basierend auf der europäischen neuen Directive, die ja in zwei Jahren dann umgesetzt wird in Deutschland. Spannendes Thema. Viel Arbeit.
Okay, nächstes Thema. Energieeffiziente und nachhaltige Wasserwirtschaft.
Ja, Energie. Gut, die Kläranlagen haben ja schon viel Energie gespart, sag ich mal. Wenn man sich die Statistik von einigen Städten anguckt, oder Berlin, Hamburg hat schon gesagt, wir brauchen keinen Strom von draußen, wir haben eine Windkraft und sowas. Übersicht, Photovoltaik auf den Kläranlagen, das kommt mehr und mehr. Also Energieeffizienz wird mehr und mehr. Kofergärung ist ein Riesenthema. Das kommt auch. Und was ich jetzt nochmal, was für mich nochmal interessant ist, ist Treibhausgasemissionen von Kläranlagen. Da habe ich auch eine Masterarbeit rausgegeben. Da wird gerade geguckt für die Stadt Bonn auf der Kläranlage, was da so gerechnet ist. Das finde ich auch nochmal ein spannendes Thema, weil ich kann nicht nur immer Energie runter, runter, runter und habe nachher Treibhauseffekte rauf, rauf, rauf. Also das muss ja auch, sage ich mal, im Wechselspiel stehen. Das wird nochmal ganz spannend, wie die Bilanzierung dann von solchen Sachen dann sein.
Rüdiger, wir haben gerade ein Forschungsprojekt, ne?
Haben wir gerade? Wollte ich auch sagen.
Das nennt sich Remission. Und da analysieren wir gerade, wie viel CO2-Emissionen im Entwässerungssystem bereits. Also Kläranlage ist das eine, ne? Und ja. Entwässerungssystem, Kanäle, ne?
Oder darf ich den Studenten mal zu euch schicken, ja? Der schreibt noch seine Masterarbeit. Ja,
aber da habe ich mich in letzter Zeit gefragt, wie viel davon entsteht denn aber auch schon auf der Toilette? Ja, darf man auch nicht.
Also auf du gehst ja noch einen Schritt weiter. Und wie viel bereits im Körper, ne? Und dann sind wir bei der Kuh. Aber machen wir mal weiter. Ja. Und zwar, wir nehmen mal Anlagenbau zur Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung.
Anlagenbau?
Anlagenbau.
Ja gut, da wird zum Beispiel jetzt Building Information Modeling reinkommen, mehr und mehr, wenn ich komplexe Anlagen baue, dass alle Gewerke, alles rein und Kollisionscheck und 3D-Modellierung und Training und so weiter, das wird spannend. Wir haben ja in Deutschland auch, wir haben ja in den 80er Jahren, 90er Jahren sehr viel investiert, was die Anlagentechnik angeht und die Sachen sind natürlich in die Jahre gekommen. Betonsanierung ist ein Riesenthema. Und auch die ganze Maschinentechnik muss raus nach 30 Jahren, 30, 40 Jahren und neue Technik muss rein. Das findet ja gerade statt jetzt im Moment. Also viele Kläranlagen müssen neu investieren, müssen alt raus und neu rein. Und wenn ich was Neues reinhole, ist die Frage, was kaufe ich denn da und wie muss ich meine Leute dann schulen und gucken, dass das funktioniert. Also das ist ein spannender Prozess, der wird sicherlich noch 10 Jahre richtig unter Dampf gehen. Davon lebt die Messe auch.
Die Frage, die ich mir mal stelle, ist, also ich habe dazu irgendwie gar keinen Eindruck und keinen Einblick auch nicht. Sind wir in Deutschland irgendwie also in der Anlagenherstellung, im Anlagenbau führend für die Wasserwirtschaft oder gar nicht mehr?
Naja, das war vielleicht früher, hatten wir mal ein paar große, wir haben jetzt hier noch ein paar große haben wir ja noch, aber da sind auch viele Österreicher oder andere, früher hatten wir Wabak und solche Sachen. Das würde ich sagen, auch jetzt Meerwasserentsalzungsanlagen, klar haben wir das noch, Leute, die das machen können, aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass wir die Größten sind. Nee,
Amerika wahrscheinlich. Ne?
Xylem ist groß und da gibt es auch noch andere, sag ich mal, die das machen können. Aber wir haben ja, wie ich schon sagte, warum haben wir so viele Messen in Deutschland? Deutschland ist das Messeland Nummer 1 in der Welt. 80% aller Messen weltweit finden in Deutschland statt. In Deutschland sind alleine dieses Jahr über 700 Messen unterwegs in verschiedensten Bereichen. Und deswegen, Deutschland ist kleinteilig und Deutschland ist in der Mitte von Europa und deswegen haben wir die Messe in Leipzig ja irgendwann mal erfunden vor 200 Jahren. Also Deutschland ist das Messeland Nummer 1 und deswegen machen wir das alles. Und das können wir gut. Jede Stadt hat eine Messe. Die IFAD-Leute hat immer Probleme in Indien überhaupt Messegelände zu finden. Ja? Da gab es nur eins in Mumbai und sonst weit und breit keine großen ordentlichen Hallen. Also in Deutschland kannst du jede Kleinstadt fahren, hat dann irgendeine 5 Hallen. Ja? Und das gibt es in anderen Ländern überhaupt nicht.
Je mehr du erzählst, desto mehr glaube ich wirklich, dass du der Mensch geworden bist, ChatGPT bist.
Das ist ein gutes, genau. Aber das letzte Thema, genau, können wir dann noch abschließen. Aber das letzte ist noch, haben wir eigentlich schon dabei gehabt, aber es ist halt natürlich auch so alleinstehend, dass es ein eigenes Thema auch ist. Gewässermanagement, Klimafolgen, Starkregen und Trockenheit, haben wir ja schon gesagt, dass es da auch gerade in den Städtebau Einflüsse gibt. Aber was ist denn deine Meinung? Du bist ja jetzt Rentner und sagst, die nächsten 10 Jahre oder 30 Jahre kann es ja auch noch gehen, wird es noch funktionieren mit dem Klima. Aber hast du da Zukunftsängste auch schon noch in deinem Alter?
Also ich wohne ja hier in Bonn und der Ortteil heißt Villich-Mühldorf. Ich habe am 3.2. habe ich einen Workshop hier gemacht im Bürgerverein, Klimaanpassung. Das heißt, ich arbeite gerade an Maßnahmen hier bei uns im Dorf. Wie viele Bäume müssen wo gepflanzt werden? Wie müssen wir entsiegeln? Wie müssen wir Sachen verändern, damit wir auch hier im Dorf noch vernünftig Beschattung hinkriegen? Einige Bäume sind sehr notleidend und ich arbeite gerade daran, an Maßnahmenkatalog von über 30 Maßnahmen habe ich aufgelistet in dem Workshop. Wir waren mit 20 Leuten, haben da diskutiert und wir haben am 17.03. jetzt den siebten Klimatag. Ich bin in so einer Organisation hier mit Klimatag. Wir machen alle halbe Jahre Klimatag, wo wir Elektroauto vorstellen, wo wir Lastenfahrräder vorstellen, wo Kleidertausch ist, wo wir Photovoltaikanlagen, ich liefere momentan permanent Balkonkraftwerke aus und baue die teilweise mit auf. Ich habe gerade selber hier zu Hause nachgerüstet, die ist gerade gekommen mit 21 Paneelen. Also nicht Angst haben, nicht nur reden, sondern machen, was verändern, in dem eigenen Umfeld. Weil geredet habe ich jetzt genug darüber. Ich kenne das ja von der DWA, habe ich ja den Fachplaner Starkregenvorsorge damals ins Leben gerufen. Also geredet habe ich und ich versuche jetzt hier vor Ort praktisch was umzusetzen und selber Balkonanlagen zu installieren. Und also das kann ich nur jedem genau. empfehlen, selber was machen und nicht jetzt warten, sondern selber das Haus umbauen, selber sich resilienter machen, sag ich mal.
Also du wirst dann mehr und mehr untriebig und sagst, jetzt muss ich auch mal was verändern. Also so wie die letzte Generation auch sagt, die wollen mal bewegen, sagst du, ich setze einfach Maßnahmen um und dann habe ich meinen Teil geleistet. Du,
wir haben letztens hier bei uns auf 77 Paneele in den zweiten Stock geschleppt und 30 Peak-Anlage haben wir aufgebaut. Und ich habe die mit 3 Rentnern da den ganzen Tag hochgeschleppt. Also das ist wirklich für mich sportlich mittlerweile. Und das machen wir jetzt weiter. Also wir bauen weiterhin PV-Anlagen. Wir haben ein Kindergartenprojekt gerade laufen. Wir werden 10 weitere Kindergärten mit PV-Anlagen ausrüsten. Und ich habe auch ein Kasperle-Spiel geschrieben. Ist bei mir auf dem YouTube-Kanal, der Kasper und die PV-Anlage. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr Kinder habt. Also,
verlinkt das wieder, ne?
Also denk dran, du weißt ja, ich habe ja einen YouTube-Kanal und da ist der Kasperle und die PV-Anlage, die hat schon richtig Zugriffe, schon über 100 Viewer gehabt jetzt.
Der Rüdiger hat sogar selbst einen Avatar, das muss man dazu sagen. Davon war ich ja immer so begeistert.
Er hat mein Sohn gezeichnet, der kann gut zeichnen, mein Sohn. Der ist Künstler.
Wir haben jetzt schon wieder, ich glaube sogar schon über eine Stunde, also wir sind, ohne Witz, ich glaube, das ist sogar die längste E-Fahrt-Folge, die wir bisher jetzt aufgezeichnet haben. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen wieder, Sascha. Hast du sonst vorher noch mal eine Frage?
Mach's kurz, ne? Ich würde dann die Abmoderation machen. Kannst du loslegen.
Okay, Rüdiger, wie bleibe ich im Thema Digitalisierung up to date?
Ja, lesen, Podcast hören und zur Messe gehen, sage ich mal.
Gib mal 2, 3 Leseempfehlungen. Also was für Zeitschriften liest du? Liest du zum Beispiel Heiser Online oder sowas?
Nee, ich lese die KA, die KW und ich lese VDI-Nachrichten, VDI-Magazin. Habe ich abonniert seit vielen Jahren, weil das sehr breites Spektrum ist. Da lese ich viel und ich rede viel mit Leuten. Mein Bruder ist ein ITler, andere können auch was. Also ich rede viel mit Leuten und gehe auch gerne auf Messen, weil einfach da mit Leuten reden ist das Beste.
Was waren die letzten 3 größten Innovationen von den letzten 3 Messen aus deiner Sicht? Du hast ja vorhin erzählt, du warst diese Woche noch auf Messen zum Beispiel.
Ja gut, also für mich war die von eBag die Panorama mal diese 180 Grad Kamera vor 10 Jahren, das war revolutionär, weil plötzlich auf der IFA so eine Kamera kam. Ich fand diesen Sensorik, die man da einfach magnetisch stark auf so eine Pumpe setzt, fand ich toll. VR-Brille, also ich bin ein begeisterter Fan von HoloLens. Jetzt ist ja, Apple hat ja die neue Brille, die würde ich gerne mal ausprobieren. Ich habe es mir nur zu teuer privat. Also ich bin auch so ein Freak, der auch gerne guckt, was gibt's da.
Sieht aber so ähnlich aus wie die Brille, die du gerade trägst, oder trete ich jetzt ins Fettnäpfchen? Das ist doch super modern.
Nicht? Nee, die Apple-Brille sieht anders aus, ja.
Aber die kostet $3,500, nur in Amerika zu haben und kann man erstmal 2 Wochen testen. Und dann werden auch einige zurückgegeben.
Ja, die ist wie die HoloLens, die kostet auch 3.500, aber die habe ich ja schon vor ein paar Jahren ausprobiert. Das macht schon Spaß, sowas. Ja,
okay, und das sieht doch nochmal deutlich anders aus.
Sieht anders aus. Und da sehe ich auch eine Riesenchance für die Bildung und Berufsbildung, weil man hat die Hände frei und man kann arbeiten, man hat einen Computer auf dem Kopf. Das ist für mich die nächste Generation, dass man den Computer auf dem Kopf trägt und nicht immer in der Hand, weil man hat ja doch schon Nackenschmerzen, wenn man die ganzen Leute auf der Straße rumlaufen sieht. Das wird besser, man kann den Kopf wieder hochheben. Das ist eine Innovation, finde ich.
Das beruhigt mich. Welche Bücher oder Seminare empfiehlst du? Oder welches waren auch vielleicht die letzten Bücher, die du gelesen hast, wenn du Bücher liest oder vielleicht hörst du ja Podcast oder.
Ja, ich habe jetzt, ein ganz anderes Thema, ist unorthodox, habe ich jetzt gelesen, einer jüdischen Frau, die jetzt in Berlin wohnt. Da bin ich drauf gekommen, die in einer traditionellen israelischen orthodoxen Gemeinde aufgewachsen ist in New York. Das habe ich jetzt die Tage gelesen. Das fand ich sehr interessant, weil die Frau ist nur 4 Jahre älter als mein Sohn. Und ist dann in Amerika aufgewachsen und ist jetzt nach Berlin mit ihrem Sohn. Das fand ich sehr bewegend, weil ich war auch eine Zeit lang in Palästina und Westbank. Ich kenne auch Gaza. Also ich habe 5 Jahre lang ein Projekt auf der Westbank bei der Palestine Water Authority gemacht. Ich kenne die Gegend sehr gut. Ich war jetzt im Oktober noch in Jordanien unterwegs. Das bewegt mich schon, was da in Israel, Gaza da passiert. Das ist schon heftig, sag ich mal. Und da lese ich viel, was das angeht.
Okay. Warum wird die IFAD München in 10 Jahren immer noch mindestens die zweitgrößte Messe für Umwelt sein?
Ja, weil Europa ist natürlich, wir haben den Green Deal und wir wollen uns verändern. Wenn du jetzt Kläranlagen guckst, wir haben 9.100 Kläranlagen in Deutschland, wir haben 25.000 Kläranlagen in Europa. Noch lange nicht alle sind weitergehende Abwasserreinigung, geschweige denn vierte Reinigungsstufe. Also da ist noch viel zu tun. Geld haben wir in Europa, das ist nicht die Frage. Und wenn wir das nicht umsetzen und die Flüsse sauber kriegen, dann weiß ich nicht. Sag mir mal eine Stadt in der Welt, wo du im Fluss baden gehen würdest. Ja? In München kannst du das.
Gut, dann muss ich jetzt aber wirklich nochmal fragen, bist du noch der Meinung, dass 80% des Abwassers, was ja immer hieß, immer noch ungeklärt in die Weltmeere eingeleitet wird?
Ja, das ist eine Statistik aus dem Weltwasserbericht, wann war das, 2015 oder 2017, wo diese Zahl rauskam, dass 80% ungereinigt reingeht. Das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen weniger sein, sage ich mal. Man hat ja auch weitergemacht. Es gibt auch einen Weltwasserbericht, der sagt, drei von vier Arbeitsplätze in der Welt hängen direkt vom Wasser ab. Wenn du kein Wasser mehr hast, brauchst du auch kein Auto produzieren oder keine Erdbeeren produzieren. Das heißt, wir müssen die Wasserknappheit und die Wasserverfügbarkeit aufrechterhalten. Sonst haben wir mit 10 Milliarden Menschen ein Problem.
Okay, ich will bloß mal, siehe Intel, ne? Aber da gehen wir jetzt nicht rein. Das können wir ja dann auf dem Parkplatz besprechen, ne? Vor der IFAD München. Rüdiger, ganz, ganz vielen Dank, dass du mit dabei warst. Hast du noch irgendwelche letzten Worte an die Zuhörer für die IFAD, für dich selber? Schieß mal los.
Ich habe noch eine Bitte. Ich war mal auf der Aquatec in Amsterdam. Ich habe ja gehört, dass eure Influencer sich demnächst treffen wollen oder so. Ich würde mal gern sehen, dass die Influencer mal so richtig in den Schacht einsteigen und mal was reparieren und was richtig machen. Und auf der Aquatec, da gibt es einen Wettbewerb für Manager. Das heißt, da müssen die unter Druck, also das Trinkwasserleitung, müssen die den Hausanschluss unter Druck machen und dann platzt das meistens und die Manager stehen alle im Wasser, weil sie das nicht können. Also sowas, ein Wettbewerb für Manager oder für Influencer auf der nächsten, nicht diese IFAD, aber darauf die IFAD, das würde ich mir mal wünschen, sag ich mal. Die nicht nur reden, sondern praktisch was machen. Und ihr seid doch Influencer, dann könnt ihr mal das gleich dann eine schöne Sendung drüber machen.
Das ist ein gutes Stichwort, ich notiere mir das hier gleich mal.
Zukünftig machen wir dann Planspiele im Podcast, genau. Also wer jetzt aber denkt, der hat gar nicht genug gekriegt vom Rüdiger und möchte da auch mal gerne persönlich mit ihm sprechen, der muss ja nur die digitale Tour bei der DWA oder bei der IFAD buchen. Über die IFAD buchen und dann ist ja dann quasi eine ganze, wie lange geht denn so eine Tour? Eine Stunde? Fünf
zwei, Stunden? Zwei Stunden.
Ne? Zwei Stunden, also kann sich dann komplette 2 Stunden mit den Rüdiger hier
austauschen. Ja, ich rede nicht die ganze Zeit, ich mache nur den Anfang und mache den Unterhalter dann. Aber wer sich für Qualifikation interessiert, kann Donnerstag um 14 Uhr in den Raum B12 kommen. Auf Englisch läuft das dann Qualification in the Water Sector. Dann können wir uns über Qualifizierung und Digitalisierung auch dort weiter unterhalten. Ja. Und am DWA-Stand natürlich, bei der FETE, da bin ich auch dabei.
Rüdiger, ich danke dir.
Macht's gut.
Dass du wir danken dir, dass du dabei warst.
Sascha, ich komme bei euch am Stand vorbei, dann habe ich ja jetzt mehr Zeit.
Ja, genau. Auf jeden Fall, geil. Ansonsten, wir sehen uns auf jeden Fall auf einer Party, mindestens bei der DWA-Party. Und ich versuche irgendwie auch noch auf diesen Parkplatz zu kommen. Sascha, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Na, die letzten Worte sind schon die Abmoderation, würde ich übernehmen. Und auch durch die Digitalisierung läuft dann Fantarel das Abwasser immer noch bergab.
Ciao.
Mach's gut. Ciao.